Guten Morgen zusammen. Der Herr ist auferstanden. Wir müssen das noch ein bisschen trainieren hier, ne? Aber das klappt schon sehr gut. Thema Aufstehen. Das ist wirklich nicht immer so eine leichte Sache, ne? Manchmal ist es aber auch ganz schön erwünscht. Also ich habe eine Woche von unruhigen Nächten hinter mir. Wurde schon ein paar Mal angesprochen, du siehst dann so blass und fertig aus. Das ist immer einer der schönsten Komplimente, die man so bekommen kann am Morgen. Und ich weiß nicht, einige von Ihnen kennen das bestimmt. Unruhige Nächte aus verschiedensten Gründen. Manchmal gibt es auch die Nächte, da wälzt man sich hin und her, Sorgen geplagt. Und man sehnt sich nach dem Morgen. Es gibt auch die Nächte, wo ich ganz früh aufstehe, das kenne ich auch, weil ich irgendwo hinfahre. Ja, wenn man irgendwo in Urlaub fährt oder so und man steht schon ganz früh auf, es ist noch dunkel und dann fährt man los mit dem Auto und es ist noch alles so surreal, so seltsam. Und dann, während ich Auto fahre, geht die Sonne auf und dann sortieren sich meine Gefühle. Und das ist auch so nach unruhigen Nächten so. Ich bin total fertig. Ich denke, wann geht diese Nacht endlich vorbei? Wann schlafen die Kinder endlich? Auch irgendwann ist auch egal. Man ist sowieso durch den Wind. Und dann stehe ich morgens in der Küche. Und wenn die Sonne aufgeht, habe ich das Gefühl, mein Wirklichkeitsempfinden sortiert sich wieder. Das ist ganz komisch. Ich habe das Gefühl, ich komme wieder in ein anderes Wirklichkeitsempfinden. Ich kann es nicht ausdrücken, wie es heißt. Aber es wird irgendwie klar. Und ich denke, ja, sehr gut. Wieder angekommen. Im Tag. Und los geht's. Wir sehnen uns nach dem Morgen und wir brauchen das. Besonders in den Nachtsituationen unseres Lebens. In den Dunkelheiten, in den Finsternissen. Um das ein bisschen nachzuspüren, machen wir eine fröhliche Sache, einen kleinen Test, ein kleines Experiment machen wir alle gemeinsam und keiner schummelt. Den Kreativteil haben wir übersprungen, deswegen bitte ich jetzt, dass jeder die Augen schließt. Augen schließen, nicht schummeln, ich sehe das genau. Also ich lasse sie natürlich offen, ich muss ja gucken, dass niemand die Handtasche vom Nachbarn klaut. Also Augen schließen, nicht schummeln, Alfred, ich sehe es genau. Also Augen zu, jeder die Augen zu. So, haben wir eine kleine Empfindung von Dunkelheit, einigermaßen. Erste Frage an Sie, an euch. Was hat der linke Nachbar eigentlich an? Ohne zu gucken. Ja, super, sehr, sehr gut, sehr gut. Also ja, Finn hat aufgepasst, danke. Oder er schummelt, man weiß es nicht immer so genau. Ja, aber das wird schon schwierig, ne? Länger in dieser Position vorhanden und nicht aufmachen und nicht aufmachen, fragt man sich dann auch, wie sieht eigentlich meine Frisur gerade aus? Ja, also das ist auch so eine Sache. Und dann stellen Sie sich vor, Augen geschlossen halten, stellen Sie sich vor, wenn Sie jetzt die Augen aufmachen würden, Sie sind natürlich noch zu, wenn Sie Augen aufmachen würden und Sie würden nichts mehr sehen, wie würden Sie sich fühlen? Ja, schon eine fiese Frage, ich weiß. Augen geschlossen halten, trotzdem vorstellen, oh Mist, was mache ich dann? Und stellen Sie sich vor, Sie würden die Augen aufmachen, Sie würden nichts mehr sehen. Immer schön die Augen geschlossen halten, ne? Und dann auf einmal schreit hier irgend so ein Depp Feuer oder so. Wo würden Sie denn langlaufen? Nur vorstellen, ne? Nur vorstellen, nicht losrennen. Und immer noch die Augen geschlossen halten, immer noch die Augen geschlossen halten. Nachdem Sie sich jetzt so ein bisschen reingefühlt haben, möchte ich Ihnen die Angst nehmen und Sie können die Augen wieder aufmachen. Ja, ja, wenn man die Augen geschlossen hat in der Finsternis, kriegt man manchmal nicht mit, was um einen herum geschieht. Das ist eine wichtige Sache. Wissen Sie, auch das lernen wir. In der Finsternis, in den dunklen Punkten unseres Lebens, da, wo wir nach Hoffnung uns sehnen, nach Licht, das irgendwo hoffentlich wieder auftaucht, damit wir rauskommen, da fühlen wir uns orientierungslos. Da wissen wir manchmal nicht, wo die Reise hingeht, was der nächste Schritt ist. Da verlieren wir den Blick für den anderen um uns herum. Und manchmal auch für die Sachen, die vorne geschehen oder hinter uns geschehen. Wir sehen sie nicht mehr. Alles versteift sich auf uns und unsere Situation. Und selbst unser eigener Blick für uns nimmt ganz komische Züge an. Wir sehen uns nur in einem verdunkelten Licht, Perspektive. Oh ja, Finsternis ist was Schlimmes und Nachtsituationen sind gruselig. Und wir brauchen Hoffnung. Meine These ist, wir brauchen diese Hoffnung, dieses Vertrauen darauf, dass es irgendwann besser wird, um solche Situationen durchzustehen. Vielleicht sind Sie gerade in einer Nachtsituation, vielleicht kennen Sie die. Und es gibt solche Fälle, wo der Morgen, wo nicht klar ist, wird der Morgen sterben oder nicht? Und dann kommen die Leute und sagen, es wird wieder gut, es wird wieder gut. Und unsere Seele will das glauben, damit wir es durchhalten. Die schwierige Beziehung, die unklare Zukunft, die Situation am Arbeitsplatz, Krankheit, Gefangenschaften in sich selbst, destruktive Arten, mit sich selbst umzugehen oder zu denken. Es sind Nächte in unserem Leben, sind Kräfte, die uns runterziehen. Und wir brauchen die Hoffnung. Jemand, der uns sagt, der Morgen, der stirbt nie. Okay, soweit haben wir das verstanden. Aber es wird noch ein bisschen düsterer, keine Angst. Der Morgen stirbt nie. Irgendwer meinte, ich muss da noch ein bisschen über James Bond reden. Na, gucken wir uns doch diesen James Bond-Film doch mal an. Verstanden, dass wir den Morgen brauchen, die Sehnsucht danach. Ich habe mir in Vorbereitung daran, das ist eine der Privilegien des Predigers, er dürfte sich einen Film angucken, wenn er schon Filmtitel genommen hat, diesen James-Bond-Film nochmal angeguckt. Muss nicht jeder machen, für die Jüngeren unter uns, die werden sagen, Alter, ist das ein schlechter Film. Also, weil die ja ganz andere Sachen gewohnt sind mittlerweile, aber das ist egal. Trotzdem, James-Bond-Kenner, es lohnt sich. Fakt ist, bei diesem Film ist es so wie bei allen anderen James-Bond-Filmen, aber auch da, es gibt einen Bösewicht. Einen Bösewicht in diesem Form, einen Bösewicht in Form eines Mediengurus. Ja, der hat eine Zeitung, der hat überall seine Finger im Spiel und macht über uns Nachrichten. Und er geht sogar so weit, dass er erkennt, die Macht liegt genau in diesen Informationen und die Welt damit zu versorgen. Und er hilft ein bisschen nach, sozusagen, er sorgt für negative Schlagzeilen, er geht so weit, dass er mordet, ja, dass er sogar internationale Konflikte anfängt, Krieg provoziert und dann der Erste ist, der die Nachrichten drüber schreibt, weil er weiß ja, was kommt. Er war ja der, der es gemacht hat. Und er geht halt so weit, sogar sozusagen einen internationalen Krieg anzufangen, um die Macht sozusagen an sich zu reißen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den Helden, nach dem wir uns alle sehen, in Form von James Bond, natürlich, der diesem Bösewicht trotzt und dafür sorgt, dass eben nicht der Krieg anfängt, sondern die Welt den Morgen behält. Der Morgen stirbt nie. Ja, aber ganz so klar ist die Aussage des Films nicht und deswegen mag ich ihn sehr. Denn wer genau aufpasst und guckt, stellt fest, die Zeitung, die dieser Typ hat, und sein Stichwort ist immer die Nachrichten von morgen schon heute. Und die Zeitung heißt Tomorrow, morgen. Der Morgen stirbt nie. Steht für den Bösewicht. Aber natürlich auch in der Hoffnung für den Guten. Und das stellt uns die spannende Frage, welcher Morgen ist denn gemeint? Die des Bösewichts oder des Guten. Und dann merken wir, stimmt, in unserem Leben wechselt sich ständig ab. Finsternis, Licht. Und Finsternis und Licht. Und Tag und Nacht. Genau, Finn, so sieht's aus. Noch mehr? Ich schwitze dann immer so schnell, es tut mir leid. Ich bin ja nicht mal der Jüngste. Also, und ich glaube, das Prinzip ist langsam angekommen. Ich kann es aber nochmal machen. Finsternis, Licht. Gut. Komischerweise stehe ich auf der Seite der Finsternis. Denn die nächste Frage ist nämlich, wer macht denn uns so sicher, was am Ende gewinnt? Ha! Jetzt mal ehrlich. Bei James Bond scheint das ja immer gut auszugehen. Aber gucken wir doch mal in so ein Leben hinein. Und diese spannende Frage, wo ich mich hier gestellt habe, ist gedacht, wow, wow, wow. Das ist gar nicht so eindeutig. Und meine Lieben, es gibt Finsternis in unserem Leben, die gewinnt über den Morgen. Und es stimmt nicht, diese Aussage stimmt nicht immer, dass der Morgen nie stirbt. Ich brauche nur meinen Bruder angucken. einer meiner Brüder, zwei meiner Brüder eigentlich, die haben so schönes, blondes, kräftiges, tolles Haar. Und immer, wenn ich sie angucke, dann wird mir eins klar. Dieser Morgen ist für meine Haare gestorben. Ja, da muss man sich gar nicht lachen. Ich kann die noch so oft blond färben, wie ich will, aber die Fülle, der Zug ist abgefahren. Und sie lachen, aber das gilt für viele Sachen auch in ihrem Leben. Das kann ich Ihnen sagen. Wir werden älter, wir werden kränker. Manche Sachen kommen nicht wieder zurück. Manche Beziehungen sind an den Rand ihrer Möglichkeiten gefahren. Und für manche Sachen gibt es keinen Morgen. Und das Heftigste ist so, wenn wir Abschied nehmen müssen von Leuten, die sterben. Spätestens dann wird uns bewusst. Es gibt Dinge in unserem Leben, es gibt Hoffnungen in unserem Leben, die haben wir zu Grabe getragen. Oder vielleicht sind wir noch nicht dabei, aber eigentlich ist der Zug abgefahren. Und das ist bitter. Und das tut scheiße weh. Und dann müssen wir uns verabschieden und erkennen im Angesicht des Todes, rein biologisch betrachtet, gibt es auch für uns irgendwann kein Morgen mehr. Das wird uns die Naturwissenschaft bestätigen. Und ich habe noch bessere Botschaft. Auch für unseren Planeten gibt es irgendwann keinen Morgen mehr. Und selbst wenn wir das mit dieser Umweltsache in den Griff bekommen, irgendwann hört die Sonne auf zu existieren und damit alles andere hier. Wenn es ausgebrannt ist, dann ist bei uns auch das Licht aus. Tschu. Düstere Perspektive am Ostermorgen. Aber es ist nur so, der Morgen stirbt nie, ist auch eine Lüge für so viele Sachen in unserem Leben. Und manche Sache, wenn Leute kommen, sagen, das wird wieder besser. Die Sonne geht für jeden wieder auf. Nein, es ist billige Vertröstung. Danke, James Bond, das hast du mir gelehrt. Auch für James Bond übrigens, stirbt der Morgen irgendwer. Wer sich mal die Hauptdarsteller angeguckt hat, hat messerscharf beobachtet, der verändert ständig sein Gesicht, ne? Komisch. Daran merkt man ja, dass selbst der Held, nachdem wir uns sehen, der irgendwie das Gute ist, irgendwann von der Bildschirmfläche verschwindet. Es gibt kein Morgen mehr für so manchen James Bond. Das ist bitter, eine bittere Wahrheit. Die ersten Christen. In einem der Briefe eines der ersten Christen habe ich einen wunderschönen Vers gefunden und den möchte ich mitteilen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mich trifft dieser Vers immer wieder. Ich liebe ihn, im Angesicht des Todes zu nehmen und dem Tod gegenüber zu trotzen. Erstens, hier steht was von Wiedergeburt. Neugeburt. Sie haben etwas erlebt in ihrem Leben, dass sie sagen würden, allen Toden in meinem Leben, aller Finsternis in meinem Leben zu trotz, ist etwas Neues hervorgebrochen und das war vorher noch nicht so da. Und es ist so stark und es ist so neu und es ist so anders, dass ich von einer Neugeburt spreche. Total neu. Nicht nur Veränderung, nicht nur Verbesserung, neu. Bäh. Und dann lebendige Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, die stirbt nicht. Es gibt eine Hoffnung, die steht für einen Morgen, der wirklich kommen wird. Und die ist lebendig. Lebt und lebt und lebt und lebt. Und sie haben es bewiesen mit ihrem Leben. Viele sind harte Wege gegangen. Viele haben ihr Leben gelassen. Und doch habe ich das Gefühl, immer wenn ich die Berichte der ersten Christen lebe, wow, das ist wirklich Leben. Und das sind nicht nur die kleinen Hoffnungen unseres Lebens, dass ich irgendwann mal ein schönes Familienhaus habe und eine tolle Familie. Das ist ein berechtigter Wunsch. Oder dass ich einen tollen Arbeitsplatz habe, dass ich eine Arbeit habe, die mir Spaß macht, dass ich vielleicht irgendwie anderen Leuten irgendwie mal ein nettes Wort sagen kann oder was auch immer. Ich weiß nicht, was ihre Hoffnungen sind. Dass wir als DBZ ganz gut dastehen oder was auch immer. Hier pulsiert wirkliches Leben. Es ist eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung für alle Finsternis in unserem Leben, alle Gefangenschaften des Herzens und eine lebendige Hoffnung im Angesicht des Todes durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wissen Sie, ich habe ein schönes Bild gelesen und ich finde das genial. Dieser Jesus musste auch sterben, richtig. Und der Tod schmeißt seinen fiesen Speer, sein Pfeil trifft auch ihn genauso. Und dann geht er hin, um ihn seinen Pfeil wieder rauszuziehen, dem, der jämmerlich am Kreuz verreckt ist, und er zieht ihn raus und die Spitze bricht ab. Paulus schreibt an einer Stelle, Tod, wo ist dein Stachel? Und er spritzt ab. Spricht ab. Der Tod verliert seine Macht durch diesen Tod, durch diese Person Jesus Christus. Und an anderer Stelle heißt, ihm sind alle Schlüssel gegeben, die Schlüssel des Todes. Und dann nimmt dieser Jesus dem Tod seine Schlüssel. Das ist ein super Symbol, nämlich dafür, nicht mehr der Tod hat die Macht über uns, sondern jetzt hat die Macht wer anders. Das feiern wir Ostern. Und nicht der Tod und alle Macht der Finsternis entscheiden wir, wie lange wir da liegen, wenn wir ins Gras beißen und über unsere Existenz, sondern ein anderer. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann wird er aufschließen, die Pforten des Todes. Und wir werden zu einem Leben erwachen, das wir noch nie gesehen haben. Und eine Sonne wird über diese Welt und uns aufgehen, die wir noch nie gesehen haben. Und Licht wird uns anscheinen, dass wir uns sehen, wie wir uns nie gesehen haben. Den anderen wahrnehmen, wie wir noch nie gesehen haben. Gott sehen werden, wie wir noch nie erlebt haben. Und die ersten Christen sagen, und es beginnt schon hier in diesem Leben. Hier, jetzt. Ein neues Wahrnehmen von mir, von den anderen, von uns herum. Schluss mit der Orientierungslosigkeit. Ich habe mir gedacht, lasst uns von den ersten Christen lernen und von den Ostern berichten. Und ich möchte 7 Schritte zeigen, die sie gegangen sind oder die sie gelebt haben, damit diese lebendige Hoffnung in ihrem Leben stark wird. Und keine Angst, die werden nicht lang. Als erstes lesen wir in den Osterberichten, dass sich Frauen aufgemacht haben zum Grab. Gehen sie mit ihren Hoffnungen, mit ihrem Leben, zerbrochenen Hoffnungen oder noch heilen Hoffnungen zu Jesus. Ich finde es faszinierend. Die Frauen gehen eigentlich, um ihre Hoffnung zu begraben, denn dieser Jesus war ihre Hoffnung. Sie haben alles auf ihn gesetzt. Und eigentlich, was sie machen an diesem Sonntagmorgen, der für uns so fröhlich ist, ist für sie einen Abschied nehmen. Sie haben auf den Falschen gesetzt. Er war tot. Und mit ihm ist alles gestorben, auf das sie gehofft haben. Manche haben alles stehen und liegen lassen für diesen einen. Und jetzt war er tot. Und doch machen sie instinktiv genau das Richtige, weil sie gehen trotzdem zu ihm. Und das, was die anderen alle nicht erleben, erleben die Frauen als erstes, die hingehen zu ihm trotzdem und ihn aufsuchen. Übrigens, wenn sie sich nicht sicher sind, ob dieser Jesus lebt wirklich, ob er wirklich unter uns ist, sind sie in bester Gesellschaft. Die waren felsenfest davon überzeugt, dass er tot war. Also das Erste, gehen sie zu diesem Jesus, wenn sie lebendige Hoffnung in ihrem Leben haben möchten. Ob sie nun glauben an ihn oder nicht, ob sie meinen, er ist tot, vor 2000 Jahren gestorben, oder glauben, dass er hier lebt. Das Zweite, sie machen die Überzeugung, das Grab ist leer. Auch das möchte ich lernen, über das leere Grab zu staunen. Und das ist für die Leute, die sagen, das tut das mit der Auferstehung so schnell ab. Man kann sich gedanklich mit dem leeren Grab auseinandersetzen und sehen, es ist nicht alles Trug und alles dumm. Ich möchte an dieser Stelle nicht tiefer darauf eingehen. Da gibt es andere Osterpredigten von den letzten Jahren, gucken Sie ins Internet. Oder lesen Sie andere gute Bücher oder fragen Sie nachher eine Frage, wie auch immer. Oder unterhalten Sie sich noch mit mir. Aber es ist schwer, die Ereignisse der damaligen Zeit zu erklären und einfach zu sagen, das stimmt nicht, das Grab war voll, der lag da einfach noch rum. Das geht nicht. Und viele andere faszinierende Sachen der Osterzeit. Beschäftigen sich damit, ringen Sie damit. Das ist gut. Immerhin geht es hier um die größte Sache der Welt. Dann reden sie mit den ersten Zeugen der Auferstehung. Damals waren es Engel. Aber die Frauen redeten wieder weiter. Und wir machen die faszinierende Beobachtung, dass die Leute, selbst die zweifelten und doch sich sehnte nach lebendiger Hoffnung, zuhörten. Wissen Sie, wir hören so viel jammernden Menschen zu. Und denen, die die negativen Nachrichten, das immer wieder, wiederholen und wiederholen. Vielleicht ist es Zeit, die Gegenwart derer zu suchen, die von der Auferstehungsbotschaft reden und sie bezeugen und ihnen zuzuhören. Wir entscheiden selbst, wem wir zuhören und wer nicht. Wir entscheiden selbst, wem wir zuhören. Vielleicht ist es Zeit, denen zuzuhören, die von der lebendigen Hoffnung reden. Und dann geschieht das Gigantische. Sie begegnen Jesus selbst. Jeder auf unterschiedliche Weise. Die Frauen, Maria Magdalena, haben wir heute schon gehört, ziemlich am Anfang, eine der ersten, schon im Garten. Dann die anderen, die überzeugen sich auch später, die Männer, die kommen immer, die brauchen ein bisschen länger, das ist halt so bei Männern. Aber die rennen auch zum Grab, sie überzeugen sich auch von der Lehre des Grabes und Jesus begegnet ihnen auch später. Selbst denen, die zweifelten, begegnet er. Aber allen, die sich sehnten danach und die irgendwie ihn gesucht haben, denen zeigte er sich. Und es waren nicht wenige, denen er sich zeigte, sondern vielen. Wir reden davon, dass er einmal 500 Leuten auf einmal begegnet ist. Und das macht uns Hoffnung, diesen einen aufzusuchen, egal wie verwirrt wir über die Sachen sind oder nicht. Wenn ich lebendige Hoffnung suche, dann lohnt es sich, an den zu wenden. Und ich bin gewiss, wenn er sich da den Leuten gezeigt hat, dass er sich auch uns zeigt. Und wie er hier auch vielen schon gezeigt hat, wird er sich ihnen zeigen. Und wenn er uns begegnet, dann kommt wirklich Licht in unser Leben. Wir sehen uns neu, andere neu, die Dinge um uns herum neu und den Tod neu. Und jetzt kommt ein entscheidender Schritt. Und dann taten sie etwas. Sie ließen diesen Jesus Herr sein in ihrem Leben, was ich damit meine. In gewisser Weise blieben ihre Hoffnungen begraben. Ihre große Hoffnung war, dass dieser Jesus König wird und die Römer rausschmeißt. Aber es kam anders. Und an diesem Ostermorgen sagten sie, wenn du der Herr bist, also es kam ja noch ein bisschen später mit allen Begegnungen, dann darfst du bestimmen. Und ich lasse mich auf deine Hoffnungen ein, für mich, für diese Welt. Und es kann sein, dass meine Hoffnungen dadurch nicht in Erfüllung gehen. Ja, es war sogar anders. Sie spielten auf einmal gar keine so große Rolle mehr, ihre eigenen Hoffnungen. Von ihren Zielen in ihrem Leben, von ihren Wünschen, von den Dunkelheiten, die verschwanden. Es spielte gar keine große Rolle mehr. Ja, es kamen sogar andere Finsternisse in ihrem Leben, wenn man gucken würde, von außen lesen würde. Herausforderungen, denen sie sich vorher noch gar nicht so sahen. Aber das spielte keine Rolle mehr. Sie hatten eine größere, lebendige Hoffnung. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich heute mir und allen sagen möchte, versuchen Sie nicht, diesen lebendigen Herrn mit all seiner Kraft zu nehmen, damit er Ihre Hoffnungen durchsetzt. Das machen wir nämlich zu gern. Das ist zu klein. Dann werden wir nicht auf den Geschmack der Osterfreude kommen. Für viele ist nie richtig Ostern geworden in ihrem Leben, weil sie genaue Vorstellungen von ihrem Leben haben. Und es sind tolle Vorstellungen oft, das will ich gar nicht bezweifeln. Und dann kommen sie in die Kirche und dann suchen sie auch bei Jesus und dann denken sie, Jesus, bitte hilf mir, dass diese Hoffnung erfüllt wird, dass dieser mein Morgen kommt. Und er sagt, nein! Mein Morgen wird kommen und er wird gewaltiger sein und es wird dich umhören. Volle Kanne. Aber lass dich auf mich ein und leg deine Hoffnung in meine Hand. Deine Ziele und Wünsche. Und dann wird Ostern. Ich habe das ausprobiert. Ich habe das selber ausprobiert, wo ich selber darüber nachdachte. Und mir das aufgegangen ist. Oh, das tut manchmal weh. Aber es macht frei. Und dann kommt wirklich Licht und Kraft in mein Leben. Und er ist anders und er hat andere Sachen vor. Zum Beispiel fangen sie dann an, von diesem Jesus zu erzählen. Die, die sich verkrochen haben, fangen an, davon zu erzählen. Und das ist bei jedem, der eigentlich von Osterfreude dann ergriffen wird. Sie reden und sie müssen weiter erzählen, weil sie es nicht für sich behalten können. Dieser ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die beste Botschaft, die diese Welt je gesehen hat. Denn dieser Tod ist durchkreuzt und er hat nicht das letzte Wort. Und mit ihm hat Jesus alles gewonnen. Die, die verzweifelt sind, die im Dunkeln sitzen, deren Hoffnung schon gestorben ist, müssen hören, es gibt lebendige Hoffnung. Und ein letztes möchte ich lernen von ihnen. Ab da machten sie jeden Sonntagmorgen. Der Sonntag spielte keine große Rolle, es war der erste Tag in der Woche, es war unser Montag im Prinzip, da fing der Stress an. Ab da machten sie diesen Tag zu ihrem Feiertag und jeden Morgen auch. Aber da besonders, da trafen sie sich zusammen und dachten sie daran. Und das möchte ich von ihnen lernen. Jeden meiner Morgen, wenn die Sonne aufgeht und ich sie noch sehen darf, mich daran erinnern, es geht einer größeren Hoffnung entgegen. Und du bist hier, auferstandener Herr. Ich lege dir meine Wünsche und Erwartungen vor diesem Tag hin und möchte, dass du dein Werk wirkst durch mich. Denn alles, was du durch mich wirkst, das wirkt wieder Ewigkeit und macht wieder Leben. Alles, was ich verfolge, das sind vielleicht Hoffnungen, die auch sterben. Ziele, die verpuffen. Aber dein, was du wirkst, ist Leben für mich und auch für die anderen drumherum. Deswegen tu du dein Werk durch mich. Und ich erinnere mich daran, es geht dem Fest entgegen. Es geht einer größeren Hoffnung entgegen. Lass das Licht von diesem auferstandenen Herrn täglich auf dein Leben scheinen und stell dich wieder in sein Licht. Und ich bin gewiss, dann wird unser Blick geweitet und wir werden sehen, wir gehen einem Morgen entgegen. Nicht dem Ende des Lebens, nicht dem Ende allen Seins, sondern dem wirklichen Anfang entgegen, dann wenn er alles neu machen wird und die Sonne aufgeht, seine Sonne. Und unsere kleinen und großen, gestorbenen oder noch erhaltenen Hoffnungen werden bei weitem übertroffen. Es ist Ostern und der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.